Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. November und ihr hört eine weitere Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Wixleben und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, auf diese Folge heute freue ich mich ganz besonders, denn wir blicken ja auf eine wirklich historische Woche zurück, in der so viel geschehen ist, wie sonst früher gefühlt in einem ganzen Jahr. Donald Trump wurde zum Präsidenten wiedergewählt. In Deutschland zeichnen sich gerade Neuwahlen ab. Wir haben hier eine handfeste Regierungskrise. In Nahost bröckelt so langsam, aber sicher die Israel-Front. Und ja, bevor wir uns mit diesen Themen befassen, Frau Kneißl, für Sie hat diese Woche mit einem ja wirklich sehr spannenden Event begonnen. Sie waren in Moskau und haben dort den russischen Außenminister Sergej Lavrov bei einer Panel-Diskussion über die multipolare Weltordnung in Moskau getroffen. Ja, Frau Kneißl, wie war die Begegnung mit Herrn Lavrov, was haben Sie von diesem erfahrenen russischen Diplomaten gelernt, Frau Kneißl?
Vielen Dank für die nette Einführung und Zusammenfassung. Ja, ich war eingeladen an einem Symposium, das den Titel trug, Erfinden wir die Zukunft, gestalten wir die Zukunft. Und auf dem Podium saßen neben Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister, Maxim Oreschkin, früherer Wirtschaftsminister, jetzt stellvertretender Leiter der Präsidentschaftskanzlei, also sehr hochrangiger, relativ junger russischer Politiker. Und es war noch ein Herr aus Kanada dabei, geleitet hat diese Debatte Dmitri Seimes, der hier in Russland recht bekannt ist als Moderator einiger TV-Magazine, übrigens ursprünglich in den USA unter anderem für Ronald Reagan arbeitete. Er war als junger sowjetischer Dissident in seinen Mitzwanzigern in die USA emigriert und kam dann vor 2 Jahren nach Russland zurück, aus ähnlichen Gründen wie ich, nur ich habe eine andere Biografie. Und er spricht Russisch. Das macht den großen Unterschied zwischen uns beiden aus, was sozusagen ein Leben in Russland anbelangt. Aber die Debatte war sehr interessant. Sergej Lavrov, wenn ich sozusagen seine Kernaussage hier einbringe, dann ist das folgende. Der Mechanismus, der diese neue multipolare Welt, die im Entstehen ist, gestalten wird, ist, und ich zitiere Lavrov, laut Satzung der Vereinten Nationen, die Equality between Sovereign States, also die Gleichheit, die Gleichberechtigung zwischen souveränen Staaten. Und damit ist auch schon alles gesagt, ja. Also es steht ja in der UNO-Satzung auch ganz klar drinnen, dass die UNO-Mitglieder souverän und gleichberechtigt zwar nur in der UNO-Generalversammlung sind. Wir wissen, dass der UNO-Sicherheitsrat nach anderen Kriterien funktioniert. Aber Lavrov hat in einer sehr überzeugenden und auch, ich würde sagen, auch für Laien gut verständlichen Sprache noch einmal die wesentlichen Grundsätze des geltenden Völkerrechts in Erinnerung gerufen. Und er hat einfach das, was sich im Moment auf der Welt neu dreht, in Richtung weg von einer unipolaren Weltordnung hin in etwas Größeres, Neueres, sehr, sehr klar dargestellt. Maxim Oreschkin hat eine sehr intensive Zusammenfassung der wirtschaftlichen Daten genannt, was BRICS anbelangt. Das heißt, die Wirtschaft spielt sich und wird sich noch viel stärker im globalen Süden und Osten dieser Welt abspielen. Das muss man immer wieder holen, weil das ist, glaube ich, gerade dem Froschteich EU immer noch nicht so bewusst. Und wir hatten eine wirklich interessante Zusammenschau der Dinge. ich habe dann Sergej Lavrov noch ganz kurz persönlich gesprochen. Ich habe mich riesig gefreut, ihn wiederzusehen. Vielleicht war die Freude auch reziprok jedenfalls. Eine Umarmung von Sergej Lavrov, wenn ich das hier so sagen darf, ist besser als jedes Schmerzmittel. Ich ging noch voll gepumpt mit Schmerzmitteln zu diesem Symposium infolge meines Rippenbruchs und ging dann sehr beschwingt wieder von dannen. Also es war ein schönes Wiedersehen und ich habe mich einfach gefreut, dass ich in diesem Forum mit an Bord sein durfte. Und natürlich waren zeitgleich die Hassattacken aus Österreich wieder voll in Aktion. Es ist ja völlig egal, dass in den USA Präsidentschaftswahlen sind. Es ist völlig egal, dass Österreich wirtschaftlich wirklich am Sand ist, dass jeden zweiten Tag eine größere Firma zusperrt. Nein, Karin Kneißl steht unter Beschuss und dieser Beschuss ist manchmal sehr, sehr anstrengend, weil es erreichen mich auch persönlich direkte E-Mails mit den verrücktesten Anklagen und Vorwürfen. Also da senden mir gerade Leute ihre Rechnungen zu von Büchern, die sie von mir vor über 10 Jahren gekauft haben, und fordern eine Kostenrückerstattung. Nur zur Erinnerung an alle, die hier zuhören, ein Autor bekommt rund 10% eines des Kauferlöses. Das sind also rund 1 Euro pro Buch. Und ich weiß nicht, wer sich Rechnungen aus dem Jahr 2014 aufhebt und dann eine Kostenrückerstattung mit den wildesten Attacken einfordert. Also das ist Österreich. Und angesichts der diese Woche wieder neu gestarteten Hassorgien, die sich da abspielen, bestätigt mich so manche Aussage. Nur, dass es eben kein Zufall war, wie ich gesagt habe in einem Gespräch mit Alexander Nitzberg und auch andernorts. Es war kein Zufall, warum Hitler aus Österreich kam. Und ich bin da nicht die Einzige. Das haben Historiker mit vielen Fußnoten besetzt dargestellt, wie Brigitte Hamann. Das haben Künstler wie Helmut Qualtinger in den 50er Jahren mit wunderbaren Monologen über den Herrn Karl sehr, sehr gut dargestellt. Also ich kann es gar nicht so gut darstellen, wie ein Helmut Qualtinger das getan hat, auf YouTube nachzusehen, der Herr Karl. Aber die Attacken laufen dann eben wieder in einer Form, die dann doch sprachlos macht. Ja? Und dann bin ich fast bestätigt. Ich suche keine Bestätigung, aber wenn solche Aussagen aus einem Interview herausgegriffen werden und herausgerissen werden und zu Breaking News gemacht, als wenn das Land keine anderen Sorgen hätte. Also das ist Österreich. Hat sich wenig geändert.
Mhm. Ja, wie sagt man so schön, getroffene Hunde bellen. Da haben Sie wohl einen Nerv getroffen, Frau Kneißl. Und ich war doch etwas überrascht, weil wir machen diesen Podcast seit bald 2 Jahren. Es ist heute unsere 93. Folge und Sie betonen diesen historischen Vergleich immer wieder und erst jetzt wird er von österreichischen Medien aufgegriffen. Da war ich doch etwas überrascht, dass Sie da so lange gebraucht haben, um zu merken, dass Sie tatsächlich eben wahrscheinlich zu Recht sagen, dass es kein Zufall war, dass Hitler aus Österreich kam. Aber gut, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt mal den wirklich wichtigen Themen widmen, denn diese Woche wurde Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA gewählt, nachdem Trump die wichtigen Swing States für sich gewinnen konnte, stand bereits in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit der Wahlsieg von Trump unerwartet früh und unerwartet eindeutig fest. Er ist damit der erste Präsident seit mehr als 120 Jahren, der das Weiße Haus zunächst verliert und es dann wieder gewinnt. Das hatte vor ihm nur Präsident Grover Cleveland im Jahre 1892 geschafft. Trump sagte hinterher vor seinen Anhängern in Florida, wir haben heute Geschichte geschrieben. Frau Kneißl, Sie hatten in unserem letzten Podcast noch vermutet, dass Kamala Harris gewählt wird. Ja, die westlichen Medien, die drehen jetzt am Rad. Im politischen Westen fanden bereits erste Krisensitzungen statt. Frau Kneißl, wie wird denn die Wiederwahl von Donald Trump die Welt verändern? Wie blicken Sie auf dieses Ergebnis, Frau Kneißl?
Ja, hochinteressant. Ich habe am Mittwoch dann auch eben so im Ticker verfolgt, dass sich die Stimmenauszählung nicht nur der Wahlmänner, was Donald Trump anbelangt, sondern wirklich die Stimmen als solche mehrheitlich Donald Trump zugefallen sind, weil dieses doch für viele, für mich jedenfalls etwas undurchschaubare US-amerikanische Wahlsystem der Wahlmänner plus der direkt Stimmen, in beiden Fällen hat Donald Trump sozusagen gewonnen und zwar eindeutig gewonnen. Also es war kein wochenlanges Auszählen, wie vor 24 Jahren, als damals George W. Bush das erste Mal ins Weiße Haus einzog. Und ich habe in unserem Podcast gesagt, ja, ich habe das dumpfe Gefühl, dass Kamala Harris gewinnt, weil es war doch im Sinne von, sie wurde aufgebaut, binnen kürzesten sozusagen zur neuen Ikone der Werte und der Freiheit. Und ich habe ihn vor einer Woche kritisiert, dass es überhaupt kein Wahlgeheimnis mehr gibt, sondern offenbar jeder publik macht, für wen er wählt und das für wen er wählt. Und das fand ich sozusagen etwas demokratieschädigend, wenn das alles nur mehr offen zelebriert wird. Deswegen, es war so ein bisschen mein Gefühl, dass man sie zur Wahlsiegerin machen würde, weil auszuschließen ist nirgendwo gar nichts, oder dass es eben wirklich ein knapper Sieg würde. Und das Gegenteil ist eingetreten. Ganz klare Mehrheit, sowohl der Wahlmänner als auch der Direktstimmen für Donald Trump. Und Sie haben schon gesagt, ja, er ist sozusagen zurückgekehrt, das unglaubliche Comeback. Nach zwei Attentatsversuchen, nach vielen, vielen Rückschlägen finanzieller und gerichtlicher Natur, also ein Stehaufmann der Sonderklasse, würde ich sagen. Und davor ziehe ich meinen Hut, weil er ist ein Survivor, also ein Überlebenskämpfer. Und diese Kämpfernatur inspiriert dann doch, wie immer man ihn jetzt politisch einschätzen mag. Ich habe einen Kommentar kurz geschrieben im Sinne von, unterschätzen Sie niemals Männer diesseits der 80. Ich habe das oft in meinen Vorlesungen gesagt und dann war meistens an Ayatollah Khomeini gedacht, ja, der mit 79 in eine Air France-Maschine stieg und aus Paris kommend in Teheran landete, um dort die islamische Revolution loszutreten im Februar 1979. Und der gute Mann war damals Ende 70. Oder nehmen wir Adenauer, der auch mit Mitte 70 Bundeskanzler wurde und dann doch die Bundesrepublik sehr, sehr stark geprägt hat, bis zu seinem Rücktritt mit 87. Also in einem Zeitalter des Jugendkults und Jugendwahns und ewig Jungbleibens ist dann faszinierend, wie ein 78-Jähriger einfach eine Kämpfernatur an den Tag legt und eine Zuversicht. Und genau das ist ja das, was diesen amerikanischen Traum auch zu einem gewissen Teil ausmacht. Und ein Donald Trump vertritt diese Generation noch. Der sagt also, okay, ein Konkurs macht nichts, nächster Konkurs macht nichts, wir stehen wieder auf, wir machen weiter. Vielleicht ähnlich wie ein Berlusconi zu seinen Lebzeiten die Italiener begeisterte, weil er eben auch also manchen italienischen Zeitgeist in sich noch aus früheren Generationen trug, als dieser sogenannte Cavaliere, und ihn dafür so mancher italienische Wähler liebte und für ihn stimmte, so vertritt eben Donald Trump auch einen amerikanischen Zeitgeist, eben nicht der alten weißen Männer, wie das im deutschen Sprachraum immer etwas abschätzig gesagt wird, sondern das ist eine Generation von Menschen, die aufsteht und die weitermacht und eben nicht unter Heulkrämpfen zusammenbricht, weil irgendetwas schiefläuft.
Was erwarten Sie denn da jetzt innenpolitisch in den USA? Donald Trump hat diese Wahl ja wahrscheinlich auch gewonnen, weil er das Thema Migration ganz oben auf die innenpolitische Agenda geschrieben. Er hatte gesagt, mit ihm werden millionenfach illegale Flüchtlinge abgeschoben werden. Das hat er jetzt auch nach der Wahl nochmal so betont, dass er dieses Wahlsprechen dann nach seiner Amtseinführung Anfang nächsten nächsten Jahres auch so umsetzen wird. Also Frau Kneißl, was bedeutet das für die innenpolitische Ausrichtung und die innenpolitische Entwicklung in den USA, dass Donald Trump nun zum Präsidenten wiedergewählt worden ist? Und wie glauben Sie, wird er tatsächlich diese migrationspolitische Agenda so umsetzen, wie er sie angekündigt hat, Frau Kneißl?
Als Donald Trump im Jahr 2016, 17 verkündete, er wolle eine Mauer bauen über Mexiko. Da war Feuer am Dach an vielen. Wir haben mittlerweile diese Idee des Mauerbaus. Wenn ich nehme beispielsweise einen Staat wie Finnland, der an der 1300 Kilometer Grenze zu Russland eben auch eine Mauer derzeit baut, mit dem Vorwand, es ginge hier um Migration, das ist nicht wirklich der Fall. Wir haben die Idee des Mauerbaus mittlerweile als angenommene Idee. Das wird vielfach vertreten und daher ist sozusagen diese alte Idee von Donald Trump aus dem Jahr 2016, die hat er ja diesmal nicht neu aufgegriffen. Also er verwendet in seinem Jargon nicht mehr, wir bauen jetzt eine Mauer und schützen die USA, sondern er hat ganz klar gesagt, wir haben ein großes Problem mit der illegalen Migration. Das betrifft die Kriminalität, das betrifft die Arbeitslosigkeit, das betrifft den Wohlfahrtsstaat. Und da wird es wahrscheinlich zu einer klareren Umsetzung des geltenden Rechts kommen, weil geltendes Recht ist auch in den USA und gerade dort, wenn man in die USA einmal eingereist ist, weiß, wie schwierig die Immigrationsbehörden an den Flughäfen sein können. Und wie rasch man ins Visier der Gerichte gerät, wenn man länger als einen Tag vielleicht sein Touristenvisum verlängert. Und da wird Donald Trump wahrscheinlich stärker durchgreifen wollen und eben aus diesem eher laxen Handhabung der Migrationsregeln umgekehrt vorgehen. Ich habe dieses Migrationsthema in den USA nicht so genau mitverfolgt, aber ich erinnere mich sehr wohl an die Hilflosigkeit von Kamala Harris als Vizepräsidentin, wurde sie sozusagen von ihrem Chef Biden gleich nach Beginn der Biden-Administration abgestellt, um dieses Problem an den Grenzen zu besichtigen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hat dazu eher unklare Stellung bezogen, aber wir haben gesehen, dass gerade auch in der Biden-Administration es zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen ist und weiterhin kommt, was die Internierung von unbegleiteten Minderjährigen anbelangt und was einfach die unkontrollierte, irreguläre, wie man sie nennen will, Immigration in die USA anbetrifft. Und das ist zweifellos ein Thema, das die USA bewegt. Aber ich glaube, ja, ohne jetzt in den USA zu sein, ich glaube, es bewegen die US-Bürger und es bewegten die Wähler bei dieser Wahl jetzt noch viel mehr zwei andere Themen. Und das eine ist Kaufkraft, Inflation. Die Inflation ist gerade auch in den USA heftig angestiegen in den letzten Jahren durch eine überhitzte Wirtschaft, die Covid-Zeit mit all ihren etwas fragwürdigen künstlichen Aufrechterhaltung von bestimmten Firmen. Also da kam es zu neuen Inflationswellen und das ist, glaube ich, ein Thema, das die US-Bürger noch sehr, sehr viel mehr bewegt. Also wie kann ich mir meinen Wocheneinkauf leisten? Wie kann ich mir Wohnraum leisten? Ich nehme an, das ist für die US-Bürger das entscheidende Thema gewesen. Aber wie gesagt, ich bin nicht dort. Ich habe jetzt die Migration ist sozusagen ein heißes Eisen. Aber ich würde mal sagen, das war ein heißeres Eisen 2016 als diesmal. Und das andere ist eben, dass Donald Trump sehr wohl darauf hingewiesen hat, seht her, die USA waren einmal Weltmarktführer in verschiedenen Bereichen und wir sind es nicht mehr. Das heißt, seine Aussage, we will fix the US, wir werden sie reparieren, wir werden sie sozusagen wieder auf Vordermann bringen, das war wahrscheinlich die Hauptaussage und Grund für seinen Wahlsieg, weil genau das geht ja den Menschen nahe. Was ist mein Dollar noch wert? Wie hoch sind meine Auslagen? Einer seiner Mitstreiter, Elon Musk, hat vor einigen Wochen auch ganz klar darauf hingewiesen, die USA stehen kurz vor dem Staatsbankrott, weil einfach der Schuldendienst für diese Trillionen von Schulden mittlerweile einen Großteil des US-Haushalts auffrisst. Und das gilt nicht nur für Deutschland, für die USA, das gilt auch für hochverschuldete europäische Staaten, wie beispielsweise Frankreich und Österreich, die den Schuldendienst auch nur mehr aufgrund der aktuellen Zinslage sozusagen so bewerkstelligen, mehr schlecht als recht. Und daher das Hauptthema, glaube ich, für die US-Wähler war die Wirtschaft. Erinnern wir uns an den Satz von Bill Clinton im Jahr 1992, "It's the economy, stupid", weil er besiegte damals den Vater von George W. Bush, den alten Bush sozusagen, George Herbert Bush, der ja eigentlich die USA 4 Jahre lang durch viele internationale Unwirren recht klug geführt hatte und recht erfolgreich dastehen konnte, außenpolitisch. Ja. Aber die Leute waren unzufrieden mit den Wirtschaftsdaten. Und Bill Clinton, der Sunny Boy jener Jahre, stand dann sozusagen für den Aufschwung der USA und das haben die Leute in Erinnerung. Und Donald Trump mit seinen 78 Jahren geht heute in die zweite Administration mit dem Versprechen, die USA werden wieder wirtschaftlich groß und stark werden. Das wird er wahrscheinlich über viel Protektionismus erreichen. Ob das dann wirklich funktioniert, ist ein anderes Thema. Aber die Leute nehmen ihm dieses Versprechen ab und die Menschen sind an ihrem persönlichen Wohlstand oder dem Wohlstand ihrer Kinder nun mal mehr interessiert als an der Weltpolitik.
Ja, und ein Thema, das die Menschen in den USA auch sehr stark bewegt hat, zumindest wahrscheinlich genauso viel wie das Thema Migration und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, waren ja die Unterstützung der Ukraine, die in weiten Teilen der amerikanischen Arbeiterschaft sehr, sehr kritisch gesehen wird, nach dem Motto, für Zelensky habt ihr Geld, aber für uns nicht. Da hatte ja Trump bekanntermaßen angekündigt, dass er diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden wird. Er wird Putin und Zelensky zusammen an einen Tisch holen. Er wird die Ukraine nicht weiter unterstützen. Deswegen ist mal davon auszugehen, dass nach dem Wahlerfolg von Donald Trump wahrscheinlich nicht die Sektkorken in Kiew geknallt haben. Und jetzt hat sich auch mittlerweile der russische Präsident Wladimir Putin zu Trumps Wahlsieg geäußert. Er sagte, er sei bereit für Gespräche mit Trump, das kündigte er in einer Rede, und er würdigte auch Trumps Verhalten beim versuchten Mordattentat damals in Pennsylvania im Sommer dieses Jahres, als Trump aufstand und die Faust hob, nachdem eine Kugel sein Ohr gestriffen hatte. Putin sagte, ich war beeindruckt, ein mutiger Mensch. In solchen Situationen zeigt ein Mensch sein wahres Gesicht und ich denke, er hat sich als Mann bewundernswert und tapfer geschlagen. Und auch der neu gewählte Präsident Donald Trump sagte jetzt in einem Interview bei dem US-Sender NBC auf die Frage, wie es denn jetzt im Ukraine-Krieg weitergeht, dass er vorhat, mit Präsident Wladimir Putin zu sprechen. Er sagte, ich denke, wir werden Gespräche führen. Frau Kneißl, vielleicht können Sie uns ein wenig berichten, wie waren denn jetzt die Reaktionen in Russland auf die Wahl von Donald Trump und wie wird sich diese Wahl auch auf die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg auswirken, Frau Kneißl?
Ja, in russischen Öffentlichkeit wurde mit großem Interesse das Wahlergebnis erwartet. Also ich sitze jetzt hier nicht in einem, in einem wichtigen Standort Russlands. Ich bin in einem kleinen Dorf. Aber meine Nachbarn haben mich alle gefragt, wissen Sie schon, was ist passiert, wer wird's? Und wir haben uns dann eben gemeinsam die Wahlergebnisse angesehen mit zwei Nachbarinnen, die vorbeikamen. Und da kann man dann schon feststellen, dass das also auch die Menschen im kleinen russischen Dorf bewegt und wird einfach mit Interesse verfolgt, ohne dass man jetzt dazu sagt, aha, ich meine, Trump sagt allen was, Harris ist eine Unbekannte. Und daher das Interesse ist stark. Die russischen Medien haben natürlich dem Ganzen viel, viel mehr Augenmerk gewidmet und ich würde sagen auch viel, viel mehr faktenorientiert das Augenmerk gewidmet. Also ohne diese Dauerempörungshaltung, die wir aus den deutschsprachigen Medien kennen, wo ja nicht mehr die journalistische Klarheit zwischen Bericht und Meinungskommentar ist, sondern das gibt es in russischen Medien meiner Einschätzung immer noch. Also ich lese die englischsprachigen oder ich lese in Übersetzung, in Computerübersetzung die eine oder andere russischen Leitartikel und da kann man immer noch klar zwischen Meinung und Bericht unterscheiden, was wie gesagt für die mir bekannten deutschsprachigen und anderen Medien in Europa nicht mehr gilt. Und hier war einfach ein faktenorientierte Berichterstattung. Ich wurde auch zu dem Thema gestern interviewt und die Fragen gingen so ungefähr in die Richtung, die Sie mir gerade gestellt haben. Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für den Ukraine-Konflikt? Und alle wissen hier, dass Trump gesagt hat, ich kann sozusagen noch vor dem 20.01., also vor der eigentlichen Amtsvereidigung, klären und lösen. Nun wissen auch die Leute, dass man eine solche vertragste alten Konflikt, nämlich wirklich alt, ins Historische zurückreichend, wie dass die Situation in der Ukraine nicht in 24 Stunden lösen kann. Aber es ist Bewegung in das Ganze geraten und es wurde mehrfach im Wahlkampf von Trump und anderen an seiner Seite, vor allem von seinem Vizepräsidenten Vance gesagt, so kann das nicht weitergehen. Also wir können nicht regelmäßig 16 Milliarden Dollar Pakete für die Ukraine schnüren und wir haben kein Geld hier für die US-amerikanische Infrastruktur. Das geht so nicht weiter und daher ist, glaube ich, ziemlich klar, dass hier eine Kehrtwende passieren wird. Das ist ja auch vielen NATO-Staaten klar, deswegen wurde ja schon vor einem halben Jahr bei einem NATO-Treffen, ich zitiere Stoltenberg, den damaligen NATO-Generalsekretär, die NATO-Trump festgemacht, also Trump sicher wie halt ja wasserfest, Trump-fest, wasserdicht, Trump-dicht, glaube ich, haben sie es genannt. Um sozusagen sicherzustellen, dass aus der NATO weiterhin die Unterstützung für das Zelensky-Regime möglich ist. Aber es wird sich manches drehen und das da ist jetzt die Frage, die sich für mich stellt, wie können die USA das ihrer Öffentlichkeit verkaufen? Und ich glaube, das sind die USA von ihrer gesamten Mentalität und Geschichte her besser dafür ausgestattet. Mir hat ein ehemaliger US-Botschafter vor über 40 Jahren mal gesagt, mit jeder Administration beginnt das Jahr null wieder. Das heißt, es gibt keine Geschichtsbelastung. Und ein Trump und sein Team können sich sehr wohl jetzt hinstellen für die Öffentlichkeit und sagen, das war nicht unser Krieg. Ja, wir haben den nicht losgetreten, wir haben damit nichts zu tun. Das ist der Krieg der Europäer, die sollen sich damit herumschlagen. Wir ziehen uns aus dem Ganzen zurück. Außenpolitisch haben wir andere Themen, wie beispielsweise China. Das ist ganz klar, dass das für Trump ein altes Thema ist und weiterhin sein wird. Vielleicht nicht unbedingt militärisch, aber jedenfalls handelspolitisch. Und die Europäer sollen sehen, wie sie damit zurande kommen. Und da werden sicherlich einige gewiefte US-Kommunikationsexperten die richtigen Narrative und Slogans dafür finden, dass sich die neue Trump-Administration aus diesem Problem herauswinden kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Wie es nun mit der US-Rüstungsindustrie bestellt ist, die natürlich viel Kapital aus dem Ganzen geschlagen hat und auch Trump-Unterstützer, natürlich Spender und so weiter aus diesen Bereichen sind, dann das wird eine andere Frage sein. Aber ohne jetzt zynisch klingen zu wollen, ich bin kein Zyniker, dennoch fürchte ich, dass sich die US-amerikanische Rüstungsindustrie vielleicht andere Betätigungsfelder finden wird. Ja, das fürchte ich. Trump will jedenfalls mit seinem Image, und das trifft dazu, antreten, unter meiner Administration begannen keine Kriege. Ja? Mhm. Und Das heißt, das, was an Kriegen läuft, wird er versuchen, zumindest verbal jetzt einmal, einzufangen. Vielleicht noch ein Wort, was ich vorher vergaß, zu dem, warum er gesiegt hat. Und Sie haben das im Zusammenhang mit der Migrationsdebatte gestellt. Interessanterweise, unter Anführungszeichen, haben ja auch diesmal mehrheitlich Wähler aus den sogenannten Afroamerikanern, Hispanics und so weiter, also aus nicht die Wähler sozusagen des mittleren Westens, nicht die weißen alten Männer, sondern es haben auch unter der schwarzamerikanischen Bevölkerung mehrheitlich Trump-Wähler sich gefunden. Und das läuft einfach auf die Kaufkraft hinaus. Das läuft auf ganz banale Wirtschaftsthemen.
Mhm. Und das vielleicht auch noch abschließend, ein wesentliches Themenfeld, das jetzt diese Präsidentschaft von Trump prägen wird, wird jetzt nicht nur der Krieg in der Ukraine sein, außenpolitisch betrachtet, und der Krieg in Nahost, sondern auch das Verhältnis zu China. Und Chinas Präsident Xi Jinping hat sich in einer Grußbotschaft schon zur Wiederwahl von Donald Trump geäußert. Er drückte bei seiner Grußbotschaft die Hoffnung aus, dass beide Seiten die Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-Win-Kooperation aufrechterhalten werden. Allerdings hat Donald Trump ja schon während seiner Campaign angekündigt, Zölle auf chinesische Importe in Höhe von über 60% aufzuheben. Analysten zufolge hat die Aussicht auf einen Handelskrieg auch die chinesische Führung schon verunsichert. Zum Kontext: China verkauft jährlich Waren im Wert von mehr als 400 Milliarden US-Dollar in die USA und weitere hunderte Milliarden Komponenten für Produkte, die die Amerikaner aus anderen Ländern beziehen. Und China erwartet jetzt auch, dass Trump die Entkopplung von Technologien und Lieferketten noch beschleunigen wird, was Chinas Wirtschaftswachstum bedrohen könnte und sich indirekt womöglich auch auf die soziale und politische Stabilität des Landes auswirken könnte. Ja, Frau Kneißl, wie wird sich denn die Wahl Trumps auf das Verhältnis mit China auswirken? Wie ist da Ihre Analyse, Frau Kneißl?
Trump hat immer gesagt, unser Problem ist nicht das Russland, unser Problem ist China. Das hat er also vor 5 Jahren gesagt, das hat er im Laufe der letzten Jahre im Wahlkampf auch immer wieder hervorgehoben. Weil Sie haben zuvor die jüngsten Stellungnahmen von Präsident Putin zitiert, die er anlässlich seiner Rede vor dem Waldai-Club sagte. Und da spürt man schon auch sozusagen eine, ja, vielleicht eine Art Chemie, die zwischen den beiden Herren einmal da war und vielleicht auch wieder funktionieren könnte. Es gibt ja in der Berichterstattung vor allem auf westlicher Seite die kuriosesten Theorien dazu. Aber das, was man vielleicht nicht vergessen sollte, in diesen letzten 4, 5 Jahren hat sich die Welt gedreht. Und wir haben immer wieder dazu ausführlich gesprochen. Unser Podcast heißt Unipolar, Multipolar. Das heißt, diese neue Realität einer multipolaren Wirtschafts-, vielleicht auch Gesellschaftsordnung, und Präsident Putin hat dazu gestern neue Begriffe auch verwendet, also von wegen, es muss ja nicht nur jetzt polyzentrisch sein, sondern es kann auch polyphon sein, also aus der Musik angeliehene Begriffe, nämlich der Vielstimmigkeit. Das mag jetzt sehr idealistisch klingen, aber viele wurden einfach nicht gehört, und das gilt nicht nur für das Konzert der Mächtigen auf UNO-Ebene, das gilt ja auch für so eine relativ kleine regionale Organisation, ist es keine, aber sagen wir mal eine regionale Vereinigung wie die EU, sui generis. Ja, sie ist kein Staatenbund, sie ist keine internationale Organisation, sie ist irgendwas dazwischen. Aber auch dort werden ja die kleineren nicht wirklich gehört. Ja, also die Dinge spielen sich zwischen Berlin, Paris, vielleicht manchmal auch noch Rom ab, und das war's. Daher, dass sozusagen die Welt sich gedreht hat, dass China nicht jetzt das Feindbild für als Feindbild herhalten kann. Ich glaube, das wird Donald Trump, das werden seine Berater, seine Finanz- und Außenminister, wer immer das wird, sozusagen auch noch pragmatischer begreifen müssen. Es hat sich vieles zugespitzt im Verhältnis Peking-Washington unter Trump, keine Frage. Aber in diesen 4-5 Jahren, in denen wir eine Pandemie hatten, in denen wir bestimmte wirtschaftliche Rückschläge auch für die chinesische Volkswirtschaft hatten, stellt sich einfach weltpolitisch die Lage neu dar. Und ich glaube, dass dieses Feindbild China, es wird eine Rolle spielen, das steht außer Zweifel. Aber ich glaube nicht, dass die Administration Trump das in vollen Zügen durchtragen kann, weil natürlich viele auch wissen, die Welt ist ein Stück komplizierter.
Mhm. Ja, und auch das werden wir, Frau Kneißl, hier weiter in unserem Podcast verfolgen, auch wie sich die Situation mit Taiwan womöglich jetzt im Zuge der Präsidentschaft von Trump weiter zuspitzen wird. Aber lassen Sie uns jetzt mal zumindest für den heutigen Tage die Akte Donald Trump beiseite legen und uns dem Nahen Osten widmen. Denn dort hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in dieser Woche den Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen. Er begründete dies mit erheblichen Meinungsverschiedenheiten der beiden Minister zum Krieg gegen die Hamas und die Hisbollah. Der bisherige Außenminister Israel Katz soll nun das Amt des Verteidigungsministers übernehmen, während Gideon Saar nach israelischen Medienberichten Katz Posten übernehmen soll. Netanyahu sagte zu dem Grund der Entlassung: zwischen Gallant und mir kam es zu ernsthaften Differenzen in Bezug auf das Management der Kampagne, die von Äußerungen und Handlungen begleitet wurden, die sowohl den Entscheidungen der Regierung als auch denen des Kabinetts widersprachen. Ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Netanyahu und Gallant aneinander geraten sind. Netanyahu wollte den Verteidigungsminister bereits im März 2023 entlassen, als dieser die Justizreform der Regierung offen kritisierte, die seiner Meinung nach die israelische Gesellschaft spaltete und das Militär bedrohte. Ja, Frau Kneißl, es gab jetzt auch erste heftige Reaktionen von Seiten der Bürger Israels, die auf die Straße gegangen sind und dort ihren Unmut zum Ausdruck brachten. Wie bewerten Sie diesen Rücktritt? Was wird das womöglich für Folgen für den Krieg haben, Frau Kneißl?
Es sieht ganz nach aus, dass sich die israelischen Streitkräfte sowohl in Gaza, in der Westbank als auch im Libanon verlaufen. Ja, das ist jetzt mal ganz milde ausgedrückt, dass sie sich einfach in eine äußerst gefährliche Lage begeben. Tausende Zivilisten werden in Gaza, im Libanon ermordet. Ja, ich verwende hier nicht das Wort getötet, weil das, was sich abspielt, sieht eher nach Mord aus. Es sind Zivilisten, es sind nicht Soldaten, die angegriffen werden. Es sind nicht unbedingt Hisbollah-Kämpfer als solche, die greifen doch ziemlich klar israelische Soldaten an. Und Gallant hat zwei wesentliche Kritikpunkte eingebracht. Er hat gesagt, erstens, Netanyahu hat die Vereinbarung, die letzten Juli getroffen war, mit Vermittlern aus Katar und Ägypten zu einer Freilassung der Geiseln ausgeschlagen. Das heißt, Gallant sagt sehr klipp und klar, die verbliebenen, überlebenden Geiseln hätten schon vor Monaten nach Israel zurückgebracht werden können. Und aus welchen Gründen auch immer hat Netanyahu das sozusagen ausgeschlagen. Das ist Kritikpunkt Nummer eins. Und der zweite wesentliche Kritikpunkt von Gallant war in einem Schreiben an Netanyahu vor einigen Tagen nachzulesen. Er hat darin aufgelistet, dass das so nicht weitergehen kann. Diese Feldzüge, dieser Krieg, den Israel sowohl im Libanon als auch gegen die Hisbollah, gegen die libanesische Bevölkerung, als auch gegen Gaza führt, diese Kriege seien ohne Kompass, ohne klare Kriegsziele. Und er hat sozusagen Netanyahu öffentlich aufgefordert, sagen Sie uns, Herr Premierminister, was wollen wir eigentlich, sowohl gegenüber Hamas als auch gegenüber Hisbollah, weil alles, was sozusagen dazwischen an Vereinbarungen erreicht wurde, wurde von Netanyahu ausgeschlagen. Ja? Also das ist ganz klar die Aussage von Verteidigungsminister Gallant, und seine Entlassung hat neulich zu Protesten gegen Netanyahu geführt. Also meines Erachtens befindet sich Netanyahu in einer ziemlich vertragsten Lage und die mit ihm verbliebene Regierung. In der Vergangenheit war es so, dass wann immer Netanyahu, der nun wirklich jetzt ein Langzeitpremier ist mit diversen Unterbrechungen, immer dann, wenn er Befehl gab, einen größeren Unsinn anzustellen, hat der jeweilige Generalstabschef oder Verteidigungsminister gesagt, hat die Armee als solche gesagt, Herr Premierminister, das geht nicht. Ja. Und die waren sozusagen diejenigen, die Bremsen setzten. Nun hat er sich eine äußerst willfährige Gemeinschaft gebildet, und Gallant ist sozusagen zu einer Art Oppositionsfigur aufgerückt. Ich will jetzt Gallant nicht sozusagen als Friedenstaube darstellen oder sonst wie, aber sonst einfach nur als pragmatischen israelischen Militär. Und er sagt, so kann das nicht weitergehen. Und eine Sache, die überhaupt nicht hochkommt, aber die eine Tatsache ist, die israelische Armee hat schwere Verluste, sowohl auf menschlicher Ebene, das heißt, es sind tausende verletzte israelische Soldaten, es kommen täglich israelische Soldaten im Südlibanon ums Leben, weil neben den Flächenbombardements kommt es ja auch zu direkten Kämpfen zwischen Hisbollah-Einheiten und israelischen Infanterieeinheiten. Und Israel könnte die Munition ausgehen. Also Biden hat hier 2-3 Mal einen Lieferstopp eingelegt. Die Franzosen haben einen Lieferstopp von Waffenmaterial eingelegt. Die Deutschen reden darüber. Nun setzt Netanyahu all seine Erwartung in die Rückkehr von Trump, mit dem ihn vor allem die Tatsache verbindet, dass Trump im Jahr 2018 die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, was ihm in Israel über ja einfach mehrheitlich einen großen Zuspruch fand. Und mittlerweile gibt es auch einige europäische Staaten, die das wollen. Das war schon vor Jahren so. Es ist es wird vielleicht Tschechien tun. Es wollte damals Österreich das auch tun. Das heißt, es ist eine Bewegung im Gange, in der Netanyahu glaubt, er könnte sozusagen jetzt alles lösen, nur weil Trump wieder Präsident ist. Dem darf ich widersprechen. Weil, wie wir vorhin ausgeführt haben, bei aller sozusagen pro-israelischen Haltung, die jede US-Regierung hat, für Trump geht es jetzt einmal um die Wiedererstärkung Stärkung der US-Wirtschaft. Und da hat er natürlich schon auch ein Interesse mit der arabischen Welt, die eine Rolle spielt, in eine Balance zu kommen. Und wir haben gesehen, in welchem Umfang ja auch die Rolle der USA in diesem Gaza-Krieg die US-Gesellschaft bewegt hat. Ja? Also was sich auf den Universitätsgeländen abgespielt hat. Und ich glaube, dass Trump hier nicht unbedingt jetzt einen Blankoscheck Netanyahu erteilt, dass der bis zum 20. Januar sozusagen noch alles in Grund und Asche bombardieren kann, was im Libanon und in Gaza noch übrig ist, sondern dass vielleicht doch aus pragmatischen Gründen die Reißleine gezogen wird, weil man will und kann sich das einfach nicht leisten, egal ob das jetzt ein Schlachtfeld Ukraine ist oder ein Schlachtfeld Westasien. Und die große Sorge, die über allem schwebt, ist, dass der Iran doch noch stärker zurückschlagen könnte. Also das bewegt, glaube ich, doch auch so manche in der US-Führung.
Mhm. Ja, und auch dazu hatte sich Trump schon mehrfach geäußert und gesagt, dass er auch sich im Nahen Osten dafür einsetzen werde, dass es zu einer friedlichen Situation, zu einem friedlichen Ausgang dieses Krieges kommt, die auch, wie er betont, im Interesse der amerikanischen Bürger und des amerikanischen Volkes ist. Auch das werden wir weiterhin verfolgen, Frau Kneißl. Aber zum Abschluss unseres heutigen Podcasts müssen wir noch in meine Heimat blicken, nach Berlin. Denn dort hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch, am Tag, als durchkam, dass Donald Trump wiedergewählt worden ist, für ja ein wirkliches politisches Beben gesorgt, indem er Finanzminister Christian Lindner entlassen hat. Das hatte zur Folge, dass auch zahlreiche weitere FDP-Minister, wie beispielsweise der aktuelle Justizminister Heiko Buschmann, die Bildungsministerin Stark-Watzinger, zurückgetreten sind. Zuvor, wir hatten hier in unserem Podcast in der vergangenen Folge noch darüber gesprochen, hatte Lindner wegen des Streits um den Bundeshaushalt und die Umsetzung seiner Vorschläge für eine Wirtschaftswende noch Neuwahlen Anfang kommenden Jahres vorgeschlagen. Ja, diese Neuwahlen, die stehen jetzt womöglich bevor. Olaf Scholz hatte angekündigt, dass er in der zweiten Januarwoche die Vertrauensfrage im Bundestag stellen wird. Da ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass dieser nicht stattgegeben wird, dass er mit einer Niederlage zu rechnen hat. Und daraufhin müsste dann eben der Bundespräsident Steinmeier entscheiden, ob der Bundestag aufgelöst wird und Neuwahlen dann für den Zeitraum März angesetzt werden. Derzeit finden jetzt vor allen Dingen von CDU-Chef Merz losgetretene Debatten statt, dass diese Neuwahlen und die Vertrauensfrage noch in diesem Jahr stattfinden sollen. Ja, Frau Kneißl, eine handfeste Regierungskrise in Deutschland. Die Ampel ist am Ende. Ja, zunächst mal, Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn diesen Schritt von Kanzler Olaf Scholz, da den Finanzminister zu entlassen? Was war da das Kalkül dahinter? Und was droht da jetzt Deutschland in Anbetracht dieser ja historischen Regierungskrise, Frau Kneißl?
Also was erwartet Deutschland? Deutschland erwartet einen Stillstand, den sich Deutschland nicht leisten kann. Mir ist nicht klar, warum Scholz das Vertrauensvotum erst am 15. Januar stellen möchte, weil er meint, er könnte jetzt noch einige wichtige Gesetzesvorhaben quasi durch den Bundestag durchpeitschen. Aber wie soll das mit einer Minderheitsregierung gehen, die nicht über die Mehrheit im Bundestag verfügt? Das ist mir völlig unklar. Daher die Forderung der Opposition, Friedrich Merz, sagt Vertrauensvotum nächste Woche. Wann immer jetzt sozusagen Neuwahlen stattfinden, ob in 6-7 Wochen oder erst im Frühjahr, umso eher, umso besser, würde ich mal sagen. Aber es wird sich keine klare Mehrheit ergeben. Die SPD wird wahrscheinlich Scholz absiegen und wird den ach so populären deutschen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in den Wahlkampf schicken, der nur ein Thema hat, das ist Aufrüstung oder wie er immer wieder sagt, Deutschland muss wieder wehrfähig werden. Also NS-Vokabular par excellence. Wehrtüchtig, oder was ist sein gewisses kriegstüchtig, ich habe das falsche Vokabel verwendet. Pistorius, O-Ton, Deutschland muss kriegstüchtig werden, also das ist Goebbels-Vokabular. Das stößt aber auf sehr breiten Zuspruch in Deutschland. Also Pistorius verfügt über Zuspruchwerte von über 55%. Merz wartet seit 25 Jahren auf die Möglichkeit, vielleicht ins Kanzleramt einzuziehen. Er war von Angela Merkel immer wieder ins Abseits geschickt worden. Und Merz wird sozusagen die CDU-CSU anführen. Aber keine dieser beiden einstigen Volksparteien wird auf solche Mehrheiten kommen, dass sie sagen, wir können jetzt sozusagen ein Regierungsprogramm unserer Art, Schreibart durchziehen. Und daher Deutschland ist im Stillstand. Und das ist mittlerweile ein Vokabel, das Sie in vielen internationalen Medien finden, nämlich der kranke Mann Europas, das ist Deutschland. Und dass jede Woche große Unternehmen entweder abwandern oder zusperren, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und auch hier das Thema ist Wirtschaft, ja, Migration. Ist ein großes altes Problem aus der Verlassenschaft von Angela Merkel. Aber es geht mittlerweile um die Energieversorgungssicherheit Deutschlands. Es geht um ganz klare, harte Wirtschaftsfragen. Und wer kann dieses Wirtschaftsprogramm auf die Beine stellen? Und woher soll man dann auch die Fachkräfte nehmen, die Bürokratielast loswerden. Ja, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, das ist ein EU-weites Problem. Nur hat Deutschland meistens sozusagen noch stärker als EU-Vorgaben sich an gewisse Ziele gesetzt, ob jetzt in sogenannten Energiewendebereich, die einfach nicht funktionieren können. Habe bis ins Jahr 2017 viel in Deutschland referiert, mit Unternehmern gesprochen, und ich erinnere mich an Gespräche, die mittlerweile 10 Jahre zurückliegen, wo mir deutsche Unternehmer aus dem Mittelstand gesagt haben, wir verbringen 70, 80, 90% unserer Zeit mit Compliance-Regeln. Also Compliance, ob es aus dem Bereich EU-Vorgaben, Klimavorgaben. Wir können nicht innovativ, wir können nicht in der Forschung tätig sein, weil wir einfach alle in irgendeiner Weise mit Bürokratie erschlagen werden. Und das ist das Hauptthema. Also diese Bürokratielast abzuwerfen, aus verschiedensten EU-Vorgaben auszusteigen, wie das gehen soll, weiß ich nicht. Aber Deutschland droht, so wie sich die Lage gegenwärtig darstellt, der absolute Stillstand.
Und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wer dann bei diesen Neuwahlen aktuell ja wohl für März datiert die Macht bekommen wird. Derzeit sieht es danach aus, als ob die AfD die zweitstärkste Partei werden könnte. Das BSW liegt Umfragen zufolge auch zwischen 10 und 15%. Also auch hier droht uns womöglich ein politisches Erdbeben. Frau Kneißl, das werden wir alles weiterhin aufmerksam verfolgen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre sehr kompetenten Ausführungen und Einschätzungen. Wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute. Sie haben gleich noch einen wichtigen Termin vor sich. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf, und ich freue mich auf nächste Woche, Frau Kneißl.
Vielen Dank auch Ihnen und all unseren Zuhörern. Eine gute Woche bis dahin.
Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.